Was wir tatsächlich damals gemacht haben, ist, dass wir mehr oder weniger alle Karten auf den Tisch gelegt haben. Also es war direkt der erste oder zweite Abend. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben uns ein Stück Papier genommen und tatsächlich sowas aufgeschrieben, so wie so Eigenarten oder so Dinge, die mich, wo ich vielleicht ein bisschen nervig drauf reagieren würde oder wo ich so ein bisschen sensibel bin. Und ja, das waren wir alle sehr transparent, haben wir uns gegenseitig gezeigt. Ich weiß nicht, Duisburg-Marxloh, oft ein bisschen trist, ein bisschen grau, und dann hast du da irgendwie ja so einen Garten gehabt, wo du Pflanzen angebaut hast, wo du Fußball spielen konntest und so. Das war schon echt cool. Und das war ein mega schöner Tag. Und ich weiß noch, dass das ein Freitag war, der letzte Tag. Wir waren danach alle mega fertig. Ich bin dann auch noch in die Heimat gefahren abends und ich saß da abends im Zug. Und ja, es war so 2, 3 Monate, nachdem ich angefangen hatte. Und da wusste ich so, das war genau die richtige Entscheidung.
Lauschbar, der Podcast von Tausche Bildung für Wohnen.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder reinlauscht. Wir sind heute bei Till und sprechen mit ihm über seine Zeit bei Tausche Bildung für Wohnen. Hi, Till.
Hi.
Till, du bist ja jetzt Student. Wir sind jetzt gerade bei dir in Münster. Aber du warst bis wann bei Tausche Bildung für Wohnen?
Ich war bis 2022 bei Tausche Bildung für Wohnen, habe also 2021 angefangen, habe da meinen Bundesfreiwilligendienst gemacht und war dann Sommer 22 fertig.
Du kannst vielleicht uns mal so ein bisschen erzählen, wie du eigentlich damals auf Tausche Bildung für Wohnen gekommen bist. Also wie hast du davon gehört?
Das war relativ zufällig. Also ich kann mich erinnern, das war ja so die ganze Zeit mit Corona und die Schule und Lockdown und alles. Und es gab für mich eigentlich nichts Schlimmeres, damals an seinem Schreibtisch zu sitzen und irgendwie dann irgendwelchen Zoom-Calls zu hängen. Und für mich war klar, dass ich dann nach meinem Abitur irgendwie mal raus möchte, einen kompletten Tapetenwechsel machen möchte. Und ja, man ist dann ja irgendwie auf Social Media unterwegs und macht sich so ein paar Gedanken generell, so wie soll es weitergehen. Und irgendwann bin ich dann auf Tausche Bildung für Wohnen gestoßen. Ich glaube, das war sogar über die Tagesschau. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Das war auf jeden Fall ein etwas größerer Nachrichtenkanal. Habe von dem Projekt gehört, dachte, das klingt mega cool. Das ist ganz woanders in Deutschland als da, wo ich herkomme. Und ja, bewirbst du dich einfach mal und ja, mach's mal.
Du hast ja schon erzählt, du kommst aus Flensburg, richtig?
Ich komme aus Flensburg, ja.
Ja, das heißt, du hattest auch einen relativ weiten Weg quasi dann ins Ruhrgebiet. Wir sprechen über deine Zeit im Ruhrgebiet gleich noch, aber zuerst musst du einmal durch das durch, wodurch alle Gäste durch müssen bei Lauschbar, und zwar durch
Entweder oder.
Bin mal gespannt. Und zwar fangen wir an mit lieber anrufen oder lieber texten.
Einmal direkt anrufen.
Samstags lieber ins Museum oder ins Stadion?
Oh, ich glaube Museum. Stadion konnte ich mich nicht so mit anfreunden im Ruhrgebiet.
Ketchup oder Mayo?
Mayo.
Joko oder Klaas?
Boah, schwierig. Ich würde sagen Klaas.
Eher viel Geld haben oder richtig viel Freizeit?
Ah, viel Freizeit.
Deutschrap hören oder K-Pop?
Deutschrap.
Hast du einen Lieblings-Deutschrapper?
Nee, aber es ist besser als K-Pop.
Okay. Und letzte Frage. Drachen oder Einhörner?
Drachen, Drachen.
Drachen. Ja, ganz eindeutig Drachen. Ja, vielen Dank dafür. Wir sprechen jetzt erstmal über deine Zeit in Duisburg-Marxloh. Ja, vielleicht kannst du dich noch an irgendeine Sache erinnern, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist. Hast du vielleicht irgendeine Anekdote oder eine Story aus deiner Zeit, die ein bisschen uns einen Einblick darüber gibt, wie es damals war?
Ja, also wenn ich an Duisburg-Marxloh zurückdenke, dann weiß nicht, kommt da direkt so ein warmes Gefühl irgendwie, weil unser ganzes Team damals einfach sehr herzlich war und wir einfach einen super freundlichen, ich würde sogar fast sagen familiären Umgang miteinander hatten. Und ich glaube, was so wirklich hängen geblieben ist, ist so die Beziehung zu den Kids damals. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie wir unser erstes Ferienprojekt gemacht haben, unser Herbstferienprojekt. Und ja, man die Kinder da so das erste Mal so richtig kennengelernt hat, weil man dann nicht nur 90 Minuten mit denen irgendwie verbracht hat, sondern wirklich den ganzen Tag. Und ja, das war super schön. Und einen Tag in den Herbstferien sind wir ins Schwimmbad gefahren nach Duisburg. Und ich weiß auch, wir im Team haben uns da alle so ein bisschen Sorgen gemacht. Oh mein Gott, klappt das alles? Hoffentlich passiert da nichts Schlimmes. Aber sobald wir alle im Wasser waren, war das super schön. Und ich konnte damals einem Kind so ein bisschen das Schwimmen beibringen, tatsächlich. Der hat das jetzt nicht alles irgendwie von Scratch von mir gelernt, aber ich konnte ihn da so voll unterstützen. Das bleibt mir auf jeden Fall im Kopf hängen und das war ein mega schöner Tag und ich weiß noch, dass das ein Freitag war, der letzte Tag. Wir waren danach alle mega fertig. Ich bin dann auch noch in die Heimat gefahren abends und ich saß da abends im Zug und ja, es war so 2, 3 Monate, nachdem ich angefangen hatte und da wusste ich so, das war genau die richtige Entscheidung. Also man hat sich so ein richtig, nach dieser ganzen Corona-Zeit und so, hat man das Gefühl gehabt, ey, endlich machst du wieder was Sinnvolles und weiß ich nicht, machst das an anderen Menschen und hilfst anderen Menschen auch. Das, ja, war einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran.
Das war also so ein paar Monate, nachdem du angefangen hast. Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie damals so dein erster Eindruck war? Warst du vorher schon mal im Ruhrgebiet gewesen?
Ich bin vorher noch nie im Ruhrgebiet gewesen. Ja, als ich bei TBFW angefangen habe, da war das alles noch ein bisschen kleiner. Jetzt kriege ich ja auch so ein bisschen mit, wie sich das entwickelt. Und ich bin da hospitieren gewesen. Damals gab es nur die Standorte Gelsenkirchen und Duisburg. Bin dann erst in Gelsenkirchen gewesen, wurde dann ja, von der Standortleitung da abgeholt und bin in die Tauschbar gekommen nach Gelsenkirchen und war erstmal total überrascht, dass alle irgendwie am Kochen waren für mich und alle waren total interessiert. Und da war auch schon so dieser ganz familiäre Umgang und dieses ja, Willkommen heißen irgendwie. Ein paar Tage später bin ich dann nach Duisburg gefahren und da haben wir unsere Tauschbar in Marxloh, dieses alte Pfarrhaus. Und ich weiß noch, ich habe zu der Standortleitung damals gesagt, dass ich das ja, anfühlt wie Villa Kunterbunt, ne? Also, dass du da reinkommst und jedes Zimmer hat eine andere Farbe und jedes Zimmer hat da einen anderen Namen. So war das bei uns. Und einen Garten, was irgendwie mega schön war. Also, weiß nicht, Duisburg-Marxloh, oft ein bisschen trist, ein bisschen grau. Und dann hast du da irgendwie, ja, so einen Garten gehabt, wo du Pflanzen angebaut hast, wo du Fußball spielen konntest und so. Das war schon echt cool.
Wie kann ich mir denn so eure WG vorstellen? Wie sah das da aus?
Ja, die WG in Marxloh, das waren ja zwei Wohnungen, wo irgendwann mal so ein Durchbruch gemacht wurde. Das heißt, wir hatten eigentlich so zwei Hälften, wo dann jeweils zwei Zimmer waren. Wir hatten auch zwei Badezimmer, das war ganz cool. Und ja, in der Mitte war halt wie so ein Durchbruch. Das heißt, wir hatten so eine riesige Küche, also eine riesige Küchenzeile und eben so ein ja, Wohnbereich, wo wir dann abends auch immer gegessen haben und irgendwie abends zusammengekommen sind. Genau, es war eigentlich. Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das war jetzt das Modernste vom Modernsten, aber es war kuschelig, also es war cool, ja.
Habt ihr dann Kontinuität gehabt? Also wart ihr für ein Jahr lang die gleichen Leute oder gab es da auch Switches?
Nee, wir waren tatsächlich ein Jahr lang dieselben Leute. Das war auch ganz gut, glaube ich, dass da voll, ja, doch eine Kontinuität war, ja.
Du wohnst ja jetzt auch in einer WG, das ist aber jetzt eine Studierenden-WG, denke ich mal, ne? Würdest du sagen, da gibt es einen großen Unterschied dazwischen, wie sich das WG-Leben so anfühlt?
Ja, also ich würde schon sagen, dass die WG in Marxloh damals was Besonderes war, weil das dann nicht nur Mitbewohner waren, sondern es waren auch deine Arbeitskollegen, es waren auch deine Freunde. Und ja, jetzt bin ich auch mit meiner WG in Münster, mit den Leuten bin ich auch befreundet, aber man merkt schon, dass jeder so ein eigenes Leben führt. Und das ist auch voll okay, aber es ist anders, weil man einfach natürlich nicht ganz so viel Zeit miteinander verbringt, aber es ist trotzdem sehr herzlich und ich glaube, dass es gut war, dass ich vorher schon mal in einer WG gelebt habe, bevor ich hier in diese WG gezogen bin.
Ich stelle mir das immer so ein bisschen strange vor, natürlich auch die ganze Zeit die gleichen Leute um sich zu haben. Ich meine, du hast eben schon erzählt, natürlich fährt man dann auch mal nach Hause und so, ne? Aber das ist doch, geht man sich da auch mal auf die Nerven?
Bei uns war das tatsächlich so, dass wir uns von Anfang an sehr, sehr gut verstanden haben. Das war richtig cool und trotzdem haben wir alle irgendwie nach ein paar Wochen in der WG gemerkt, okay, so jeden Abend 4 Stunden abends noch zusammensitzen, ist vielleicht ein bisschen krass. Ich glaube, wir haben da für uns irgendwie nach ein paar Wochen, ja, haben wir da eine coole Regel oder eine coole Lösung gefunden, wo es auch mal okay war zu sagen, hey, heute Abend, ich brauche einfach mal so ein bisschen Zeit für mich. Das hat auch jeder respektiert und das war auch cool und das hat sich im Laufe des Jahres dann auch so gehalten. Und wir hatten da eigentlich ein recht cooles Verhältnis mit, dass wir irgendwie ein gutes Zusammenleben haben, aber auch jeder so seinen Rückzugsort hatte, gerade abends oder Nachmittag, wenn man eh schon den ganzen Tag miteinander verbracht hat.
Ich denke mal, dass uns vielleicht auch ein paar Leute hören, die sich überlegen, bei Tauschebildung für Wohnen anzufangen. Was würdest du denn denen so mitgeben, wenn es darum geht, sich in der WG einzuleben? Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das am besten macht?
Das kann ich verstehen, dass das für viele vielleicht erstmal irgendwie wie ein großer Schritt wirkt. Und was wir tatsächlich damals gemacht haben, ist, dass wir mehr oder weniger alle Karten auf den Tisch gelegt haben. Also es war direkt der erste oder zweite Abend. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben uns ein Stück Papier genommen und tatsächlich sowas aufgeschrieben, so wie so Eigenarten oder so Dinge, wo ich vielleicht ein bisschen ja, nervig drauf reagieren würde oder wo ich so ein bisschen sensibel bin. Und ja, das waren wir alle sehr transparent, haben wir uns gegenseitig gezeigt. Und da wusste halt direkt jeder, mit wem er es zu tun hat. Also, oder jede wusste, mit wem er es zu tun hat. Und genau, das heißt, wir hatten da irgendwie so ein total offenes Verhältnis und konnten dementsprechend auch über total viele Dinge reden. Und genau, ich denke, dieses Zusammenleben, das kommt einfach mit der Zeit. Also man kann natürlich über sich selbst reden und über sich selbst erzählen, aber ja, das ist total viel, was irgendwie so automatisch passiert im Hintergrund. Und irgendwann hat man sich so eingegroovt als WG, würde ich sagen.
Das ist irgendwie eine geile Idee, muss ich mir mal merken. Ich weiß nicht, ob ich nochmal in eine WG ziehen werde, vermutlich nicht. Ja, also ich finde generell offene Karten und zu sagen, was Sache ist, direkt von Anfang an, das ist natürlich sehr löblich, wenn man das hinkriegt. Ja, du hast schon gesagt, du hast dich mit den Leuten gut verstanden. Hast du denn noch Kontakt zu denen? Hast du Freundschaften mitgenommen aus der Zeit?
Also natürlich verbringt man jetzt nicht 24/7 mit den Leuten, wie jetzt noch beim FSJ. Ich habe auf jeden Fall noch ab und zu Kontakt zu denen. Also man schreibt oder trifft sich dann auch manchmal. Ich meine, so weit ist das Ruhrgebiet ja jetzt auch nicht. Deshalb bin ich ja auch in Münster und nicht wieder zurück nach Flensburg gegangen. Und bei uns ist das tatsächlich so, dass wir uns vom Team in Marxloh einmal im Jahr privat treffen. Das ist dann immer so kurz vor Weihnachten. Wir treffen uns dann offiziell also für den Weihnachtsmarkt, aber eigentlich landen wir dann in irgendeiner Wohnung von den Leuten und ja, haben einfach ein gemütliches Beisammensein so vor Weihnachten und tauschen uns so ein bisschen aus. Das ist immer ganz cool. Das heißt, der Kontakt besteht auf jeden Fall noch.
Dann lass uns doch noch mal ein bisschen über die andere Seite von deiner Zeit bei Tausche Bildung für Wohnen reden, über deine Arbeit mit den Kindern. Ich habe bei der letzten Folge von Marie gelernt, dass ihr auch so die Möglichkeit habt oder hattet, euch zu spezialisieren. Was war denn so dein Fokus bei der Arbeit in Duisburg?
Mein Fokus bei der Arbeit in Duisburg. Ich glaube, ich weiß noch, wovor ich mich auf jeden Fall ein bisschen gedrückt habe. Und wenn Eri jetzt mithört, dann wird sie vielleicht ein bisschen lachen. Das war die Social Media Arbeit. Ich war jetzt nicht so der Typ, der irgendwie sehr gerne diese TikToks oder Reels gemacht hat. Aber selbst dazu habe ich mich irgendwann aufraffen können. Und nein, was ich gerne gemacht habe, das war so die Ferienprojekte tatsächlich. Also, dass man da wirklich so ein bisschen mit organisiert hat und auch so diese großen Teile dann moderiert hat irgendwie. Mir wurde dann gesagt, dass ich irgendwie eine starke Stimme habe und irgendwie dann den 20 Kindern sagen soll, ey, geht mal in eine Reihe und wir gehen jetzt zusammen ins Schwimmbad. Dass man da so ein bisschen den Hut für auf hatte. Ja, da kann ich mich dran erinnern. So diese Projektarbeit, das fand ich sehr, sehr cool.
Ich habe eben gerade am Anfang, als du das erzählt hast, gedacht, okay, und dann, weil die Idee jetzt, du kommst in den Podcast und du eigentlich keinen Bock auf TikTok und sowas hast, aber starke Stimme, jetzt verstehe ich es, okay. Aber okay, starke Stimme, du hast auch gesagt, dass du Lehramt studierst.
Genau, ja.
Das heißt, da hilft dir das ja wahrscheinlich auch weiter, denke ich mal. Würdest du denn generell sagen, dass dir die Zeit bei Tausche Bildung für Wohnen auch was für deine Studiumswahl oder dein Studium im Allgemeinen gebracht hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte ursprünglich nur Soziologie studieren, weil ich wirklich nach Marxloh gekommen bin und gedacht habe, so krass, also wie entsteht sowas, ne? So ein Stadtteil und so wie der zusammengesetzt ist durch verschiedene Milieus und so. Habe mich dann so ein bisschen mit dem Studium auseinandergesetzt und habe festgestellt, okay, wow, das sind alles interessante Theorien, aber auch viel so Statistik und Methoden, ne? Und irgendwie Datenerhebung und sowas. Und dann dachte ich, also dir fehlt ja doch früher oder später der Aspekt mit den Kindern, der dir jetzt so viel Spaß gemacht hat, während deiner Zeit, also in Duisburg, bei TBFW. Und habe dann festgestellt, dass man das Fach Soziologie auch irgendwie als sozialwissenschaftliches Fach, also als Schulfach, studieren kann. Das ist dann so eine Mischung aus Soziologie, Politik und Wirtschaft. Und ja, habe dann noch Deutsch als zweites Fach dazu genommen und studiere jetzt Deutsch und Sozialwissenschaften auf Lehramt. Habe also meine Interessen so ein bisschen kombiniert mit ja, dem Wunsch, irgendwie noch weiterhin mit Kindern zu arbeiten.
Und wie ist es jetzt so? Hast du das Gefühl, du hast einen Vorteil gegenüber anderen Leuten, wenn du jetzt praktisch mit Kindern arbeitest? Ne? Wir hatten eben schon mal vorher darüber gesprochen, dass du jetzt gerade ein Praktikum machst. Ne? Also hast du das Gefühl, da bist du schon so ein bisschen mehr drin?
Ja, also ich glaube, was einfach so eine große Herausforderung gerade ist für das Bildungssystem, das ist so ja, die Heterogenität der Lerngruppen, ne? Also, dass du unterschiedlichste Sprachen, unterschiedlichste Kulturen in den Klassenräumen sitzen hast. Und das ist natürlich, in Marxloh war das natürlich auch der Fall. Und da hatte ich das erste Mal so Berührungspunkte damit und habe auch so ein bisschen gelernt, okay, wie geht man irgendwie damit um? ja, diese Erfahrung, die man so, wenn man im Uniseminar sitzt, noch nicht wirklich haben kann, die hat mir doch geholfen, da schon an verschiedenen Sachen anzuknüpfen. Ja. Und ansonsten wird dem Lehramtsstudium vielleicht auch immer so ein bisschen vorgeworfen, dass das eben sehr theoretisch ist, also dass du dann ja, viele Vorlesungen hast, die am Ende gar nicht so mit dem Schulalltag zu tun haben. Wie gesagt, ich bin jetzt im Praktikum und für viele ist das die erste Praxisphase. Ich kann von mir sagen, dass ich ein Jahr Praxisphase eigentlich schon hatte bei Tausche Bildung für Wohnen. Ja, diese Praxisreflexion, Theorie, also diese Sachen, die sind sehr, sehr wichtig für den Lehramtsberuf später, glaube ich. Und da habe ich echt einen Vorteil, dass ich da schon echt was mitgenommen habe bei Tausche Bildung für Wohnen damals.
Wie ist denn das mit deinen früheren Kolleginnen und Kollegen? Sind die auch in Richtung Lehramt gegangen oder machen die was ganz anderes? Weißt du da Bescheid?
Also Lehramt jetzt nicht, aber die sind auf jeden Fall, ja, die meisten so im gesellschaftswissenschaftlichen Bereich oder sogar soziale Arbeit Bereich, also im Bereich der sozialen Arbeit, und studieren da, machen da ein duales Studium, ja.
Gehen wir noch mal einmal zurück zu deiner Arbeit in Duisburg. Kannst du dich noch daran erinnern, vielleicht fällt dir noch was ein, wo du das Gefühl hattest mal, boah, das war jetzt richtig anstrengend. Also das war jetzt mal ein Tag, du hast eben schon vom Schwimmbad erzählt, aber kannst du dich noch an was erinnern, was dich so richtig gefordert hat?
Das weiß ich tatsächlich noch ganz genau. Das war mein erster richtiger Arbeitstag tatsächlich, wo wir dann eingeladen hatten zu so einem offenen Haus und wo einfach alle Kinder mal kommen konnten. Und wir einfach nur so ein paar Stationen aufgebaut hatten und wir uns selbst auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen hatten. Und natürlich waren das total viele neue Eindrücke auf einmal, total viele neue Kids, die wir kennengelernt haben. Ich glaube, die haben uns auch von Anfang an so ein bisschen getestet. Okay, wie sind die drauf? Was können wir bei denen so machen? Und dann waren die irgendwann alle zu Hause und wir als Team saßen da im Flur und dachten, boah, ist das jetzt jeden Tag so? Und sind einfach danach alle erstmal zusammen Döner essen gegangen und mussten klarkommen. Das war so schon so ein guter Sprung ins kalte Wasser. Hat sich da aber sehr schnell dran gewöhnt und man hat die Kinder dann irgendwann auch besser kennengelernt und auch nicht irgendwie alle auf einmal, sondern natürlich in kleinen Gruppen, wo man dann die Lernförderung macht, hat irgendwie eine ganz eigene Beziehung zu den Kids aufgebaut und ja, das wurde dann alles. Aber doch, der erste Tag war schon eine Herausforderung, würde ich sagen.
Wie sind die Kinder denn so drauf? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Wahrscheinlich relativ unterschiedlich einfach, ne?
Ja, die Kids waren alle immer super neugierig. Ich hatte auch das Gefühl, die hatten immer so einen Grundstress tatsächlich. Und aber immer liebevoll. Also die hatten immer Bock, was mit dir zu machen. Die waren immer irgendwie interessiert. Und wenn du da den richtigen Weg gefunden hast, irgendwie, was jetzt die Aufgaben anging oder was Spiele anging oder so, dann haben die auch total viel geteilt. Und ich glaube, die hatten da immer richtig coole Zeit in der Tauschbar bei uns.
Wie kann man denn deiner Meinung nach Kinder da am besten motivieren? Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, dass die eigentlich alle schon von sich so ein bisschen Motivation mitgebracht haben, aber vielleicht ja jetzt auch, wo du gerade in einem Praktikum drin bist. Wie kriegt man Kinder am besten motiviert?
Ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das sind auch Fragen oder das ist eine Frage, die sich LehramtsanwärterInnen tagtäglich stellen. Ich glaube, wichtig ist immer so der Realitätsbezug, weil diese abstrakten, keine Ahnung, reden wir jetzt mal über Mathematik, diese Modelle und Statistik, das ist manchmal so weit weg, das kann aber auch alles Mögliche sein. Und ich habe dann immer versucht, zum Beispiel hatte, weiß ich noch, jemand aus der 5. Klasse dann das Thema Verteilungen und dass sie das irgendwie darstellen sollten. Das waren immer so lebensfremde Beispiele und wir haben dann immer UNO gespielt bei mir in der Lernförderung. Das war immer am Anfang und am Ende haben wir UNO gespielt. Und habe ich dir einfach mal gebeten, so dieses UNO-Kartenset zu nehmen, um deine Verteilung draus zu machen. Also wie viele blaue Karten haben wir hier gerade, wie viele grüne Karten haben wir hier gerade. Und dann mussten die das irgendwie darstellen und haben auch festgestellt, dass so ein paar Karten auch gefehlt haben. Und die haben wir dann, na, das gehört dann auch dazu, dass wir die Karten dann auch noch gemeinsam besorgt haben irgendwo. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir wirklich konkret mit deren Umfeld gearbeitet haben. Also, dass wir angefangen haben, im Garten zum Beispiel Pflanzen anzubauen und wir wirklich den Prozess mit dem Gießen und dem Einpflanzen und so, dass die Kids den Prozess auch begleitet haben, damit die auch checken, ey, wo kommt mein Essen eigentlich her? Nämlich nicht aus Netto, sondern das ist schon ein bisschen weiterer Weg. Und da konnte man die eigentlich immer für begeistern.
Das heißt, du hast mit denen aber auch Mathe gemacht, ne? Ich kenne das immer noch. Ich habe auch früher Nachhilfe gegeben. Und klar, ich hatte so meine Fächer, ne? Aber ich weiß auch noch, also ich zum Beispiel, ich habe, glaube ich, in der 7. oder 8. Klasse Biologie abgewählt, weil ich keinen Bock mehr auf meine Lehrerin hatte. Und dann war das halt trotzdem so, dass Nachhilfeschüler dann einfach angekommen sind und gesagt haben, ja, hilf mir doch mal bei meinen Bio-Hausaufgaben. War das für dich schwierig, da irgendwie so ein Allround-Ding machen zu müssen? Oder geht das, weil man es halt selber noch recht frisch im Kopf hat?
Also ich muss sagen, nach dem Abi hatte man das noch, ja, die meisten Dinge relativ frisch im Kopf. Ich hatte Bio jetzt auch nicht mehr irgendwie seit der, ich glaube, 10. Klasse oder so. Meistens haben wir tatsächlich Mathe und Deutsch gemacht. So. Und das waren alles Sachen, so gerade wenn das so Kinder im Grundschulalter waren, das war voll okay. Das konnte man auch noch erklären, wenn da mal irgendwie 7. oder 8. Klässler waren, vereinzelt. Habe ich mir die Aufgaben schon angeguckt und dachte, okay, schicke ich Mathe zu Jenny rüber. Die ist noch ein bisschen frischer in Mathe, was das angeht. Man findet aber eigentlich immer eine Lösung. Und ja, im Alltag klappt das ganz gut. Also da muss man sich keine Sorgen machen.
Ja, das geht irgendwie, ne? Ich weiß manchmal auch nicht, also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich, also durch die Nachhilfe, das war auch relativ kurz nach meinem Abi, dann auch manchmal in Fächern einfach besser war als vorher während der Schulzeit. Also ich habe das Gefühl, ich konnte nie besser Latein als so 2, 3 Jahre nach meinem
Ja.
Abi. Ich denke mal, Latein musstet ihr wahrscheinlich nicht können.
Nee, da müssen wir nicht.
sehr gut. Das ist vielleicht auch ein bisschen too much. Aber ja, nee, klingt trotzdem spannend. Ich finde das auch immer cool, wenn man dann natürlich so improvisieren muss auch ein bisschen, ne? Was das angeht. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, weil ihr halt eben nicht den Lehrplan da liegen habt, sondern irgendwas machen müsst, ne? Was,
Ja.
hast du denn das Gefühl, du kommst besser klar mit Kindern aus jüngeren Altersstufen oder aus älteren? Ich weiß jetzt nicht genau, für welche Schulform du studierst, aber.
Genau, also ich studiere jetzt für das Gymnasium und die Gesamtschule und für mich merke ich schon, dass, ja, also merke ich jetzt sowohl im Praktikum als auch, wenn ich mich zurückerinnere bei TBFW, dass das so die Kinder, so 5. Klasse, so Jungs 5. Klasse, mit denen konnte ich irgendwie immer gut. Auch die Älteren auch noch, deshalb studiere ich jetzt auch in die Gesamtschule, ne? Also Grundschule jetzt nicht irgendwie mein Steckenpferd gewesen. 1. Klasse lesen beibringen, fand ich dann auch, habe ich mich auch noch zu unsicher gefühlt. Aber so, weiß ich nicht, wenn man schon mal so ein bisschen mit denen reden kann, so 5. Klasse, das war schon cool, das war voll okay. Ja.
Zum Abschluss habe ich noch eine generelle Frage für dich. Es ist ja so ein Grundwert von Tausche Bildung für Wohnen, dass sie sich für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland einsetzen. Was würdest du sagen, müsste sich ändern, damit wir in Deutschland mehr davon haben, mehr Bildungsgerechtigkeit?
Ja, es ist eine super große Frage und ich glaube auch, dass unterschiedlichste Menschen da unterschiedlichste Meinungen zu haben. Ich glaube, was das deutsche Bildungssystem charakterisiert, ist einfach dieses, dass das so mehrfach gegliedert ist und dass die Durchlässigkeit, die es haben sollte, einfach nicht gegeben ist, ne? So Hauptschule, Realschule und so weiter. Man versucht das ja mit der Gesamtschule so, also ein bisschen aufzufangen. Ansonsten, wir hatten gerade schon über Heterogenität, also heterogene Lerngruppen gesprochen. Inklusion, 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 Inklusion. Da braucht es noch viel mehr, auch im Studium, wo man dann gucken muss, okay, wie kann ich wirklich alle versuchen, alle mitzunehmen, sodass niemand auf der Strecke bleibt. Dafür braucht es, das kann nicht nur der Job der Lehrer und Lehrerin sein, sondern da braucht es professionelle Teams für mit Sonderpädagogen, Sozialpädagogen, ErzieherInnen etc. Das ist viel Arbeit. Aber das ist es allemal wert oder sollte es auf jeden Fall wert sein.
Ja, danke schön. Ich glaube auch, dass Tausche Bildung für Wohnen und andere ähnliche Projekte auch dafür sorgen können, dass so ein Blick darauf fällt und dass das so ein bisschen im Gedächtnis bleibt, dass da eben noch eine Menge aufzuholen gibt und dass Inklusion eben auch, ja, was ist, was viel Arbeit braucht und was nicht so einfach nebenher gemacht werden kann, auch für LehrerInnen beispielsweise. Ne? Vielen Dank für deine Eindrücke, Till.
Ja, immer wieder gerne.